hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, da sind wir wieder mit dem Podcast Narzissen und Kakteen, dem Podcast der Gruppe Element of Crime und die drei Stammmitglieder dieser Band sind hier vertreten, nämlich Richard Pappig,
guten Tag,
Jakob Ilja und Sven Regener. Und heute, das ist Podcast Folge Nummer 14, geht es um eine etwas speziellere Veröffentlichung. Es geht um die LP Fremde Federn, die wir 2010 tatsächlich rausgebracht haben. Am Ende des letzten Podcasts hatte ich die Zahl 2012 ganz falsch ins Spiel gebracht. Es war 2010.
Ist auch kein Wunder, oder? Der wievielte Podcast? Der 24. 14.
Naja, genau. Gut. Komischerweise dachte ich immer, dass ich hätte nicht gedacht, dass wir gleich ein Jahr nach der letzten Platte, also das war ja in dem Fall die Immer da, wo du bist, bin ich nie, dass wir gleich ein Jahr danach schon mit so einem neuen Ding rauskommen. Ne? Aber das war, glaube ich, einfach so. Ich weiß gar nicht, wie kam es zu der Idee? War die von mir? Ich weiß nicht mehr. Irgendjemand hatte die. Von der Plattenfirma war das nicht.
Nee, ich glaube, die war unter uns, diese Idee.
Ich glaube, wir hatten bei der Platte einige Coverversionen für die Platte einige Coverversionen aufgenommen. Und dann habe ich oder du oder irgendwer, wir haben irgendwie festgestellt, wir haben sehr viele Coverversionen. Und das ist, dass viele von denen auch so ein bisschen verschütt sind, weil die ja immer nur als Single-B-Seiten und so Sachen, Bonustracks und so ein Kram. Ja,
auch irgendwo nicht mehr erhältlich gewesen.
Nee, genau. Ja. Und fanden wir es gut, wenn man die mal zusammenfasst und rausbringt, weil die gerade in diesem digitalen Zusammenhang eben, da die alle nicht veröffentlicht waren und so, ne? Okay, und dann brachten wir also 2010, ich schätze mal so zum Weihnachtsgeschäft oder so.
18.09.
18.09. Ja, brachten wir das dann, also ein Jahr nach der Immer da, wo du bist, bin ich nie, brachten wir dann diese...
Ach Quatsch, 19.11. Pardon. Und das ist richtig.
19.11.
Genau, richtig,
auch gut.
Richtig Weihnachtsgeschäft. Richtiges Weihnachtsgeschäft, genau.
Naja, die Leute im Buchgeschäft sagen ja, dass das Weihnachtsgeschäft am 1.12. beginnt. Da sind die Eisern. Ah, die sagen vorher, nehmen wir das von Weihnachten gar nicht in den Mund.
Sommerschluss.
Ja, vielleicht sind die auch schneller als die Musikleute, man weiß es nicht. Aber es war jedenfalls also im Herbst, gegen Jahresende, also ein Jahr war schon vergangen seit der Platte davor. Und ja, wir können ja einfach mal die, ich denke mal, dass wir müssen da nicht lange drum rumreden. Das ist eine von diesen Waffen, die man macht. Und ich bin auch froh drum. Ich mag die Platte gern. Ich finde die gut. Wir haben das alles nochmal dann so ein bisschen nachgemastert, also um die Pegel anzugleichen, weil das ja tatsächlich Aufnahmen sind, die beginnen 1989 und die letzten sind dann von 2010. Ne? Mhm.
Verschiedenste Sessions.
Ich muss sagen, also das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist, tatsächlich und nicht ins Ohr, das ist das Cover. Als ich gestern die Platte rausgeholt habe und mir das Cover angeguckt habe, dachte ich, was für eine ungewöhnliche, also zum einen deine Idee, das Fremde Federn zu nennen, ein schöner Titel ist, und dann das Cover auch, die Typografie. Das fand ich so auffällig, dass ich dachte, das erwähne ich jetzt gleich mal als Erstes, weil ich finde, das hat irgendwie... Also es gibt so viele Assoziationen, die man damit verbinden kann. Ne?
Es war das Problem ist natürlich, was für ein Bild, was soll man da drauf nehmen auf so eine Cover-Versions-Compilation. Ne? Und die zugrunde liegende Idee war die, mir zu Hause, als ich ein Kind war, gab es so Gewürzdosen oder so, und da waren dann der Name oder so Salztöpfchen oder so aus Porzellan, da war dann das Wort Salz oder Pfeffer oder das jeweilige Gewürz in ganz vielen verschiedenen Sprachen, in ganz vielen verschiedenen Schrifttypos drauf. Und das war so ein bisschen die Idee, dass man diese Art von, Gemisch aus Typografie und Sprachen, die ja hier auch stattfindet, und eben diese verschiedenen Titel, dass man das irgendwie sozusagen, also jedes Wort ist anders, hat auch eine eigene Typo und so, ne?
Musikalische Würzmischung sozusagen.
Ja, genau. So ein bisschen schon. Ne?
Ja, ich finde, das ist ja wirklich sehr gelungen. Das ist ein wirklich schönes, schönes Cover.
Ja, man weiß auch gleich, woran man ist. Ne? Also, interessant auch, was Rieke so, Rieke Weiger hat das dann gemacht, die ohnehin ein Genie ist in Sachen Typografie, wie ich finde. Welche Titel sie wie rausgebracht hat. Ne? Also manche sprechen so ins Auge wie Hamburg 75 und Akkordeon und so. Aber im Grunde wahrscheinlich ohne Grund, hat es einfach irgendwie probiert und so lange rumprobiert oder gemacht. Ich weiß nicht, wie man grafisch arbeitet.
Weil auch so ein bisschen was von Ali Mitgutsch, Wimmelbild. Ne?
Ja,
man kann so drin suchen und findet die Titel oder auch nicht.
Ja, also eigentlich müsste, ja gut, immer. Am Ende sind, glaube ich, alle 20 auch wirklich vertreten, oder?
Die sind sie, glaube ich, ja.
Ja. Naja, das war irgendwas so, das haben wir dann rausgebracht, auch kein großes Gewese drum gemacht. Und los ging's gleich. Vielleicht gehen wir einfach mal die Songs durch, weil zu jedem Song gibt es eigentlich immer ein bisschen was zu erzählen. Heimweh. Heimweh. brennt heißer Wüstensand, ein Lied, was man in Deutsch und in Deutschland Quinn. Von Freddie Quinn kennt.
Ja.
Dem nautischsten Wiener, den es jemals gab, dem, der diese ganzen Seemannslieder sang und so weiter in der Nachkriegszeit. Und das war von ihm einer seiner ganz großen Hits.
Ja, ich erinnere mich, dass das bei uns aus dem Radio schallte. Sonntagabends Deutschlandfunk geht parade.
Genau, das war der Hit, also das war ein Stück, was Dean Martin groß gemacht hat. Ich habe nochmal recherchiert, das wusste ich auch nicht. Das war eigentlich ein Originalversuch von Mindy Carson von 55. Und Dean Martin hat das, hat nicht viel Aufsehen erregt, das Stück. Und als Dean Martin dann das gesungen hat, dann ging es durch die Decke.
Ja, Memories Are Made of This.
Genau.
Gibt es auch von Johnny Cash, gibt es noch nicht von Hunderten von Interpreten auf Englisch. Das ist so ein Klassiker. Irgendwie und auf Deutsch eben von Freddie Quinn. Ne? Gemacht wurde das, die Idee war ja nicht wirklich von uns, sondern gemacht wurde das im Zusammenhang mit einem Film von Hans Weingärtner, Die fetten Jahre sind vorbei. Das ist dieser Film mit Julia Jentsch und ich habe den Namen von dem anderen leider vergessen. Und da geht's um so eine Entführung von so einem reichen Mann, also sich selbst ermächtigende sozusagen antikapitalistische Kämpfer, die so einen reichen Mann entführen und mit ihm dann durch die Gegend fahren, aber aus Versehen eigentlich entführen, weil sie eigentlich bloß einbrechen und Randale machen wollten bei ihm zu Hause. Und er kam zu früh zurück und wie sich dann zwischen diesen Leuten, wie das Verhältnis sich entwickelt und so weiter. Und das war dann so, dass Charlotte Goltermann machte die Musikberatung für den Film und die wollten natürlich auch einen Soundtrack-Platte rausbringen. Das machte man damals noch viel mehr als heute. Und dann war es aber so, dass eben in dem Film selber diese Freddie Quinn-Version von Heimweh da vorkommt. Die fahren irgendwie mit so einem Wagen dann weg und singen dann zusammen irgendwie brennend heißer Wüstensand oder so. Und das wollte aber Hans Weingärtner in der Version nicht auf der Platte haben, was auch verständlich ist, weil das, wenn man sich so eine Platte durchhört, wo lauter Rockmusik und so drauf ist, dann so eine totalen Schlager-Sound plötzlich hast, das ist natürlich dann, und so kam es, glaube ich. Deshalb wurden wir dann gefragt von Charlotte, ob wir das nicht auch machen könnten, und wir haben das dann gemacht. Text ist seltsam, ne? Also wenn Memories Are Made of This, geht es ja um, wie man Liebe und Romantik und so eine Familie gründet. Und hier geht es eben irgendwie um Menschen in brennend heißen Wüstensand fern der Heimat.
Ja, ja, und worum geht es noch? Die Frohn und wenig Lohn, ne?
Ja, karge, harte Arbeit, karger Lohn. Naja gut, man könnte sagen, okay, wenn man freundlich Menschen auf Montage, die also ne, irgendwo ein Industriewerk aufbauen in einem heißen Land und also sich nach Hause sehen oder auf einer Ölplattform arbeiten oder so. Wobei gut, Ölplattform und brennen heißt, aus Wüstensand gehe ich so zusammen. Man könnte aber auch denken, jemand, der sich für die Fremdenlegion gemeldet hat oder irgendwie sowas, ne? Oder eben Kolonialkriege oder was, man weiß es nicht.
Das ist ja das Hauptthema von Freddie Quinn, Kolonialkriege. Ne?
Weißt du, ist es? Ja, kann ja, schwer zu sagen. Ja, ich glaube, dieses Heimweh-Ding und dieses Fern der Heimat, deshalb diese ganze Seemannsromantik hat ja damit zu tun, dass man eben nicht da ist, wo man eigentlich sein will, sondern woanders seiner Arbeit nachgeht und dass die lange nicht wiedersehen wird und so. Und ich glaube, das ist so, deshalb war das wahrscheinlich so ein Freddie Quinn-mäßig auch dann so geschrieben worden. Ja,
damals
geschrieben
war das, glaube ich, auch noch recht einfach, diese Lieder umzutexten, ne? Was heute, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach ist.
Es ist schwer zu sagen. Also dass der Originalurheber muss das natürlich genehmigen. Es macht natürlich in der Regel der Musikverlag, wenn das in den Musikverlag verlegt worden ist. Und die gucken schon genau hin. Vor allen Dingen gucken die hin, weil wenn sie es einmal genehmigen, ist das in der Welt. Und wenn sie jetzt gleich eine mehr erfolgversprechendere Version von jemand anderem kriegen, dann haben sie dann ein Problem. Also deshalb ist das hat so eine Exklusivität dabei. Ja. Und deshalb ist es schwierig. Aber ich glaube, das war in den 50er Jahren, da waren die wahrscheinlich einfach froh, dass es überhaupt so angemeldet wurde.
Ja, genau. Die Beatles haben deutsche Lieder gesungen, Johnny Cash hat deutsche Lieder gesungen. Also das ging in alle Richtungen. In den 60ern später haben deutsche Interpreten französisch gesungen und so weiter.
Ja, aber viele deutsche Schlagermusiker, sie haben auch Beatles-Lieder gesungen, ohne das als solche anzumelden. Ne? Komm, reich mir deine Hand. Und so wurde dann ganz gern auch mal und als Eigenkomposition und Eigentext und so angemeldet.
Da ging noch was, ne?
Ja, aber natürlich hat das ein bisschen was von Elvis Presley singt, muss ich denn zum Städel hinaus. Ne, Johnny Cash singt, wo ist zu Hause Mama, so diese Ecke eigentlich. Ne? Also wie wir das auch gemacht haben, weil letztendlich einerseits dieses Lied so stark gezeichnet ist für uns, auch von diesem Freddie Quinn-Ding, und andererseits natürlich, dass diesen Element-Sound bekommen. Ne? Bisschen ähnlich vielleicht mit My Bonnie is Over the Ocean, dem nächsten Titel gleich. Mhm.
Das war für, war tatsächlich wirklich für einen Film und taucht auch in dem Film
auf. Für NVA von Werner Hausmann.
Ne, genau. Das und It's All Over Now, Baby Blue.
Ne? Das
waren die beiden Stücke, die für NVA verwendet worden sind.
Ja, ja, hat auch und, so eine spezielle Szene dafür, ne?
Ja, bei My Bonnie is Over the Ocean, das weiß ich gar nicht mehr.
Der eine von der Stube wird doch irgendwie, muss dann in die Strafkompanie. Nach Schwedt an der Oder.
Jo.
Und dann gucken sie ihm nach, wie er da über den Hof dann weggeht mit seinem Sack, mit seinem Seesack da voller
Bietet
Sachen.
Sich ja an.
Und sie wissen, jetzt für den wird es jetzt echt übel. Ne? Und da ist es dann auch, hat auch so einen sehr, sehr traurigen Einschlag da. Ja. Das ist sehr stark, wirkt sehr stark da. Und ich finde auch die Version, muss ich sagen, sehr schön.
Nee, auch Richard Glockenspiel.
Was ganz Eigenständiges irgendwie.
Mundharmonika auch sehr ganz toll. Und diese
komischer Tom-Rhythmus da rausgezwirbelt aus diesem Lied irgendwie. Also, als das anfing gestern, als ich mir das angehört habe, ich hatte das lange nicht mehr gehört.
Ging mir auch so. Ich dachte, ist das jetzt nicht 4/4? Wo ist denn hier die 1? Und dann setzt es ein und dann habe ich es vorhin nochmal gehört und dachte, ja, ich weiß, es sind 3/4 und dann höre ich nochmal singen, so betont Richard das. Alles klar. Und es fühlt sich erst, wenn die Band einsetzt, dass man versteht, was das für ein Rhythmus ist.
Ich war selber irritiert gestern beim Hören, ja.
Aber ich finde, das sind so Stücke, die auch wie das Weihnachtslied, die so zeigen, dass es, dass diese Musik, die wir letztendlich aus dem Angloamerikanischen irgendwann als junge Menschen so kopiert haben und nachgespielt haben, ne, man spürt halt auch so Ursprünge. Das ist zwar ein englisches Lied, aber ich finde, es hat viel auch wie mit dem Weihnachtslied zu tun. Das sind diese 3 Akkorde, die Gesangsmelodie ist und so weiter. Und kurioserweise, wenn wir diese Sachen spielen, dass wir merken, wie sehr uns das entgegenkommt. Ne? Also Heimweh genauso. Ne? Das sind so Stücke, die wir letztendlich ja dann auch ganz viel in der Art gemacht haben. Ne? Rhythmus ein bisschen anders.
Ja, dass wir zumindest, also das melodiöse Element, was ja eine große Rolle spielt bei diesen Liedern, also einfach wie die Melodie dann auch so ist, dass es bei uns eben auch immer eine große Rolle spielt, auch bei den ganzen Gesangsmelodien. Das ist eben wenig Sprechgesang, wenig rhythmisch und wenig Shouting, sondern in der Regel immer doch sehr, sehr viel Melodie von allen Richtungen. Und auch bei den Gitarren und so spielt das eine große Rolle. Weniger Riffs, sondern viel mehr so Melodien
Drumming,
und so.
Ne?
Und auch die ganzen zusätzlichen Instrumente und so. Also das ist so diese Melodienseligkeit, die man dieser Band bescheinigen kann, kann sich dann natürlich auch ausleben. Und deshalb wirkt das dann auch in dem Kontext unseres Sounds nicht fremd. Mhm. Obwohl es anders ist, als man das normalerweise kennt. Also es klingt ja nicht schlageresk oder so. Aber es hat eben seinen eigenen Charme. Dave hat mal irgendwann gesagt, in einem Interview zu dieser Platte, hat er gesagt, fand ich ganz interessant, gesagt, die so eine Coverversionsplatte, diese sei, was das Verständnis der Band betrifft, sowas wie der Rosetta-Stein. Das ist der Stein von Rosetta, war so ein Stein, den man gefunden hat, mit dem man zum ersten Mal die Hieroglyphen entziffern konnte. Weil man wusste immer überhaupt nicht, was das bedeutet, diese altägyptischen Hieroglyphen. Und dann hat man einen Stein gefunden, an dem dieselbe Inschrift sowohl in Griechisch wie auch in ägyptischen Hieroglyphen eingetragen waren. Dadurch konnte man zum ersten Mal sozusagen das entziffern. Der typische David Young Formulierung.
Bild,
ne? Ja, typische
Bild,
David Young Formulierung. So ein bisschen Niveau mal auch so reinbringen. Und das ist eben so, dass man tatsächlich hier oft sieht, also wenn man diese Lieder, die wir eben nicht selber geschrieben haben, wenn man sieht, was passiert, wenn die in diese Band, in so eine Band kommen, wie sich dann der Sound sozusagen der Band da so drumrum wickelt und dass dieses Lied sozusagen sich zu eigen macht. Das macht die Sache interessant. Das fand ich auch eine der interessanten Sachen bei der Zusammenstellung dieser Platte. Wir haben eigentlich ja alle Coverversionen, die wir bis dahin gemacht haben, auch nicht raufgetan. Außer den 2, 3, die auf regulären LPs waren. Ne? Dann ist hier
It's All Over Now,
Baby Blue von Bob Dylan. Das war natürlich typisch die anderen. Ne? Bob Dylan muss ja sein. Irgendwie. Bob Dylan. Aber Bob Dylan gibt selten was frei. Aber da gab damals noch selten was frei für Filme. Heute, wo er das verkauft hat, alles wird sicher anders sein. Ja. Weil die haben so viel Geld bezahlt, die werden wahnsinnig viel auch für Werbung und so freigeben. Das ist eben dann so siehst es ja mittlerweile überall.
Ich glaube, es war sogar, dass ein paar Jahre später gab es, glaube ich, nochmal eine Anfrage. Von Leander oder in irgendeinem Zusammenhang, ne, gab es nochmal eine Anfrage. Und da, wo hieß es dann schon, ihr geht nicht mehr. Also bekommt ihr nicht. Oder grundsätzlich, wir geben jetzt nichts raus.
Ja. War das nicht vorher und daraufhin haben wir dieses Ding
gemacht? Das haben wir bekommen, da hat Dave O'Horn einen schönen Brief geschrieben.
Ja,
an das Management von Bob Dylan.
Ja, wir brauchten eine Genehmigung für die Version natürlich. Das musste über Bob Dylans Management gehen. Und Dave hat dann dazu einen Brief geschrieben auf Englisch. Sehr englisch und sehr britisch eigentlich. Und hat geschrieben, was diese Band ist und was sie macht und warum es richtig ist und warum er das gerne produziert hat und so weiter und so fort. Und dann ist das durchgegangen. Ne? Und das ist dann am Ende von dem NVA-Film, da wo alles zusammenbricht, so wo irgendwie dann Schluss, wo alle merken, dass Schluss ist und dann es kommt halt sehr sinnig, it's all over now, baby blue. Ja.
Ein Text, von dem du mal gesagt hast, dass er sich wahnsinnig schwer zu merken ist.
Ja, weil alles, weil das wie Sachen aneinander reiht. Ne? You must leave now, take what you need, you think will last, and whatever you whatever you used to keep, you better grab it fast. You understand the orphan. Also im Grunde sind so Bilder, die so sehr relativ klein sind, also so kurz sind, kurze Bilder, die man auch anders durcheinander würfeln könnte, als sie da durcheinander. Also das ist sehr schwer, sich die richtige Reihenfolge zu merken. Mhm. Zwei Zeilen gehen immer wegen des Endreims, aber die nächsten beiden Zeilen, die zur selben Strophe gehören, können einem leicht mal auch die zweiten beiden Zeilen von der vierten Strophe dazwischen rutschen oder so. Das ist das Problem, dass es was Collagenhaftes hat und damit was zusammen, also nicht, dass man das auch sozusagen im Kopf sich das immer neu zusammenwürfeln muss und das ist nicht einfach.
Ich habe bei allen Stücken auch nochmal bei Wikipedia und bei anderen Sachen geguckt, so woher kommt und zwar auch bei It's All Over Now, Baby Blue, da hieß es dann irgendwann, bis heute ist jedoch unklar, ob er überhaupt an eine konkrete Person gedacht hat oder ob verschiedene Personen im Text behandelt werden. Im Grunde genommen sagt der Autor, er hat überhaupt gar keine Ahnung, was das wirklich bedeutet, ne? Also man sagt ja, soll irgendwas mit Joan Baez zu tun haben oder der vergeblichen Liebe zu ihr. Und am Schluss schreibt der Autor, er weiß eigentlich auch nicht. Es geht um eine oder mehrere Personen. Worum geht's eigentlich?
Ja, das ist auch genau der Punkt. Das ist nämlich gar nicht, viele Leute denken das. Sie denken, dass man Songs schreibt und das ist dann so Tagebuch. Und hat man irgendwas erlebt und dann verarbeitet man das in den Song. Eins, ja. Als wenn das Leben so eine Spachtelmasse wäre, die man irgendwo verarbeiten muss. Das ist aber nicht so. Also das ist so, man möchte gerne einen Song schreiben und man hat dafür Ideen. Und das können solche Ideen sein wie Yonder stands the orphan with his gun crying like a fire in the sun. Und vielleicht sind die nur weil sie gut klingen. Oder bei Bob Dylan ist ja der Klang auch sehr wichtig.
Bei den beiden Textzeilen, das klingt einfach gut.
Ja, es klingt gut, aber es ist wie Bertie Wooster in einem dieser P.G. Woodhouse Romane über Shakespeare sagt, sounds wonderful means absolutely nothing. like Shakespeare. Huh? Yeah. Sounds wonderful means absolutely nothing. Und das spielt bei Songtexten eine große Rolle. Das heißt, du glaubst, man könnte das immer so eins zu eins in so eine Lebensgeschichte übersetzen, ist halt dann auch ein Irrtum. Ja. Und deshalb kann das eben auch jeder singen. Weil jeder die Sache mit seinem eigenen Inhalt auch füllen kann. Und wenn es sowieso untrennbar mit der einen Person verbunden wäre, könnte ich auch nur diese Person das singen. Das darf man ja nicht vergessen, ne? Ja, und dabei ist All Over Now, Baby Blue, finde ich, auch relativ nah. Also es ist relativ nah dran, irgendwo so in der Mitte, so zwischen dieser Van Morrison-Version und der von Bob Dylan. Ne? So. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen da das Pulver neu erfinden. Das wäre auch Quatsch bei einem Bob Dylan.
Und für den Film war das auch genau richtig.
Ja. Ja, für Leander sowieso, weil Leander... Ich glaube, bei Leander kommt auf den ersten 10 Plätzen der Lieblingskünstler Bob Dylan und dann kommt die 11 bis 20 sind frei, glaube ich. Und dann kommen die Stones natürlich.
Spooky.
Spooky, ja.
Habe ich kennengelernt in der Version von Lydia Lunch in den 80ern. Die hat das 1980 rausgebracht, auch eine Coverversion, aber ich weiß noch, dass das noch Mitte der 80er bis Ende war das ein populäres Stück irgendwie in ihrer Version.
Gibt es auch dann, 1000 verschiedene
Versionen. Aber das habe ich kennengelernt damals. Oder so, die hatte diese massive Art, es zu singen und hat ihm dadurch auch nochmal so eine andere Bedeutung irgendwie gegeben. Ne?
Ach so, weiß ich nicht. Also, wer war es ursprünglich? Wer hat das ursprünglich gesungen?
Das ist eigentlich ein Instrumental gewesen und von Mike Sharp, Shapiro. Shapiro. Von 67. Und dann gab es irgendwann ein, wer war das hier?
Das ist wahrscheinlich der
James Cobb und Buddy By, die haben dann einen Text drauf gemacht und dadurch wurde das, Dennis Just hat es gesungen.
Ja, das ist die Springfield vor allem, ne? Achten, ja,
also ich glaube, das war die bekannteste Version, genau, ja, aus den 60ern.
Glaube ich auch, das ist die Springfield-Version.
Ja. Genau, das wusste ich auch nicht, das ist so ein sehr populäres Halloween-Stück, ne? Durch die Geräusche, die da auch drauf sind in dieser Version.
Naja. Wir haben das ja in den 80er Jahren auch schon live gespielt. Wir hatten das ja im Programm.
Ja, stimmt.
Ja, das war eine der Coverversionen, eine der wenigen, ja, also außer Take Me to the River, die einzige andere Coverversion, die wir in den 80er Jahren gespielt haben, also bis zu dieser Kurt Weill-Geschichte. Und haben das dann aber irgendwann auch sein lassen, also weil wir dann ja auch deutschsprachige Lieder machten und so, und haben das dann erst bei der Psycho wieder aufgenommen, weil wir eben wie eigentlich immer damals, man brauchte immer irgendwelche Bonustracks. Also Singles kamen raus, dann kamen die auch noch auf Vinyl raus, dann musste man eine B-Seite machen, ja, ja, dann kamen sie als Maxi-Singles raus mit 3 Songs drauf, also brauchte man 2 andere, man wollte nicht das ganze Album da drauf verballern, also hat man dann irgendwie diese Sachen aufgenommen, hat dann alles sich überlegt, was man auch noch spielen könnte und so, es war also, hat eigentlich nach allen möglichen gegriffen, das war schon cool. Also das hat dann immer so ein bisschen gezwungen, auch mal wieder im Rahmen so einer Platte auch mal über sich selbst hinaus zu gucken, was die anderen so gemacht haben, ne? Fand ich eigentlich ganz gut immer, also so vom Effekt her.
Die Aufnahmesituation war, fiel mir gestern wieder ein. Ich habe zum ersten Mal dieses Lied Schlagzeug auf ein fertiges Playback gespielt, weil wir sind nach Weilerswist gefahren und ich wurde da krank. Wie sonst er immer.
Ach, darum ist das.
Ich erinnere mich, ich habe schlechten Witz, der Wanderpokal.
Absolut. Ich habe die ganzen 4 Tage in dieser jämmerlichen Pension oder Hotel da gelegen. Und am letzten Abend hieß es, irgendwer kam rüber und sagte, komm, jetzt reiß ich mal zusammen, jetzt spiel mal Schlagzeug auf die beiden Dinger da eben.
Ach, darum ist das auch so, statisch oder so, aber es ist doch für dich ungewöhnlich, wie soll ich sagen, also gerade und also so.
Das ganze Playback war fertig.
Die Norddeutschen würden sagen steif, also so ein bisschen steif. Ich dachte, erst haben wir das gesampelt oder was? Also ist das geloopt oder so? Nix. Also wird einfach durchgetrommelt.
Das war super, ein super Erlebnis.
Hat ja gut gefallen.
Auf ein fertiges Playback.
Da haben wir auch einen Klick gespielt für das Ding.
Ja, haben wir auf Klick gespielt. Ihr habt dann auf Klick gespielt und
ich habe mich nicht gewundert, weil dann ging das auch so beim Hören, dass ich dachte, wollen wir hier die ganzen Podcasts über propagieren, wir dieses Nicht-Klick-Spielen geraten dann an so ein Stück und können uns gar nicht vorstellen, dass wir es mit Klick
gespielt. So ein 80er-Jahre-Ding. Das klingt ziemlich nach 80er-Jahre irgendwie, finde ich. Also viel mehr, als man denken würde.
Sound, finde ich. Läuft gut, tolle Gimmicks da drin.
Ja, aber man merkt schon, das ist halt so ein bisschen Kästchen. Ne?
Ist jetzt anders.
Das, dann kommt anders. Das. Ja.
So,
ja.
Auch dieses Ding, diese komische, diese Orgel da und so. Ne?
Ja.
Leider nur ein Vakuum.
Ja, tolles Stück von Udo.
Tolle Coverversion von uns, weil wir so respektlos damit umgegangen sind und es nicht einfach 1:1 gecovert haben, sondern wir haben ja auch Sachen verändert oder für uns verbogen, die uns gut gestanden haben. Und es ist nicht nur dieser Mittelteil, wo die Diskothek, das haben wir ja auch in unsere Version übersetzt quasi. In dem Original hört man eine Tür aufgehen und Gläser klingen und irgendeine unbestimmte Musik von innen.
Genau, der Philly-Sound der vom Panikorchester, ne?
Und wir haben einfach versucht,
das war deine Idee, oder?
Die Disco-Dings. Utsu.
Genau.
Und ja, so ein Hauch von Technokritik.
Genau. Und toll auch diese Mixtur von so einer Rückwärtsgitarre und so einer Orgel, ne? Also ist ja eine, Sven, glaube ich, deine klassische Zwei-Finger-Orgel auf der Art wieder, ne?
Das war damals noch diese Orgel von meiner Oma, glaube ich.
Ja,
und dann hieß die hatte ich damals, genau. Ja. Über der wir auch schon die allererste, 1989, gemacht haben. Damals in der Mond haben wir mit der gemacht und so. Und die ist kurz danach geklaut worden in der Volksbühne. Aber was hier auch noch, also ich finde auch die Trompete vorne ganz schön. Man muss aber auch sagen, dass generell die Trompete da so komisch eingebunden, eine gestopfte Trompete, auch sehr selten. Ja. Das haben wir später erst wieder gemacht, bei diesem einen Stück, einer kommt weiter und so weiter, dass die gestopfte Trompete so richtig weißes Papier, was rede ich, weißes Papier ist ja auch dabei. Aber Das haben wir aufgenommen für ein Hut ab, 25-jähriges Bühnenjubiläum von Udo Lindenberg. Udo Lindenberg. Das war so eine Compilation mit allen, die da nicht bei drei auf dem Baum waren, mit Nena und Hans-Olaf Kunze, Ulla Meinecke und so weiter und so fort. Alle machten ihren Beitrag und das war auch eigentlich eine gute Sache.
Genau, und du bist ihm doch auch noch begegnet.
Ja, ich bin ihm noch begegnet, denn das war so eine Party dann zum Release im Café Käse auf der Reeperbahn. Alles war, wie man sich das vorgestellt hat, beim Café Käse auf der Reeperbahn mit Udo und seiner ganzen Corona da, das war schon geil. Und aber das war eine gute Sache und ich fand auch gut, dass die alle da mitgemacht haben. Ich fand das auch eine Ehrensache, dass man da für einen großen verdienten Musiker wie Udo Lindenberg da sowas macht. Ne?
Ja, und das ist auch ich finde es ein tolles Stück. Ich finde, wir haben es ja dann auch nicht ohne Grund, taucht das ja immer wieder im Programm auf, ne? Das Stück.
Ja, das kann man immer gut spielen. Und Leute freuen sich. Und beziehungsweise sind man sich auch verwundert, ne? Weil schon diese auch textlich, diese ganz klare Udo Lindenberg-Style irgendwie. Also das merkt man ja irgendwann dann auch, ne? So zieht sich die schnellen Stiefel an und so, dann riecht man schon den Braten, auch wenn man das Lied nicht kennt. Ja? Kriegt man mit, das ist ja wie ein Udo Lindenberg.
Steckt sich noch ein Huni ein fürs Wochenende.
Ja, aber was eingangs gesagt wurde, ne, dass den Vergleich, den Dave gefunden hat, also diese Platte als ein Schlüssel, kann man ja jetzt bei, wo sind wir jetzt hier bei Stück 5, ne? Da kann man ja schon sehen, die Spannbreite, also Spooky und My Bunny's Over the Ocean und Heimweh, also wie weit das jetzt schon geht, ne? Welche verschiedenen Musikstile da gecovert worden sind, welche verschiedenen Stücke.
Ne? Und dabei sind es tatsächlich auch eigentlich nur 11 Jahre, ne? die da liegen, zwischen 89 und 2010. Also ist gar nicht mal so eine lange Zeit. Auf der Espresso-Maschine haben wir als nächstes, das haben wir auf einer Radiosession aufgenommen.
SFB,
ja.
Ne?
Das ist das Stück, wo du, Sven, weil du kanntest Französisch Liegen hat und ich kannte ihn nicht.
Nee, mein Vater hat den immer gehört.
Ja, und ich kannte ihn wirklich, also ich kannte ihn, wusste, wer es ist, aber vielleicht DKP und so ein paar Sachen, und wusste ich gar nichts. Und das Stück war wirklich ein Augenöffner für vor allem das Frühwerk von ihm. Ne?
Ja, später war er dann ja politisch unterwegs. Ja. Also als er dann die DKP gegründet wurde Ende der 60er, war er dann so eher so Agitprop-mäßig unterwegs. Das war dann nicht mehr so ergiebig für Leute wie uns, aber diese alten Sachen spielen wir mit den Schmuddelkindern auf der Espresso-Maschine, wenn der Senator erzählt, großartige Songs, die also auch in den 60er Jahren echt eingeschlagen sind. Mein Vater hat das immer gern gehört. Ich habe auch die Platten von ihm geerbt. Radio for You war das damals. Es war eine Radiosession für einen sehr
SFB-Rundfunkstudio haben wir das aufgenommen, ne? Ja. 93.
Genau,
das war oder 92, und das war für diese Compilation, ne? The Return of the Furious.
Dafür haben wir das dann genommen. Also wir haben nicht eine zweitägige oder dreitägige Rundfunksession, sondern wieder eine Unplugged-Session gemacht für Radio for You, für so eine Radiosendung auch.
Vorläufer von Radio Fritz, ne?
Genau, Radio for You, aus Radio for You und Rockradio B wurde dann Radio Fritz Ende 1992 gegründet. Wir waren sozusagen da vorher noch mit denen im Studio. Das war ein ganz tolles, großes Studio beim SFB. Ja, Riesensaal, wo sie die Philharmoniker oder das Radiosymphonieorchester mal aufgenommen haben und so. Oder aufnehmen an der Moisurenallee. Das war stark.
Dutzender Beschäftigter, die Kabel tragen oder die nur sagen, Achtung, der Bassist nimmt sein Instrument. Der Bassist nimmt sein Instrument. Ja, ich schalte meine Spur scharf. Doch nicht, er stellt ihn wieder weg. Das war großartig.
Ja, aber man muss sich im Klammern. Also normalerweise nehmen die ganze Orchester auf. Ne? Ja. Dann laufen die da rum und hängen irgendwelche Mikrofone in die Decken und so Riesenaufwand, Riesenarbeit. Und dann kommt vier so
gut. Genau, das war noch so ein anderer Spruch. Eingemeigt ist, ihr könnt jetzt eure Backline dazwischen stellen.
Ja, genau. Das ist geil. Das war stark.
Ja, gut, bei dem Witz muss man natürlich sagen, dass wir es im Studio und gar meinem umgekehrt halten. Ne? Man richtet die Backline ein, die Verstärker und so weiter, setzt sich irgendwie auf den Stuhl und dann kommt jemand und stellt einem die Mikrofone drumherum. Und andersherum, das kannte man eigentlich.
Hier war professionell, ne? Hier ging es andersrum.
Genau. Haben wir dieses Stück jemals live gespielt? Habe ich mich gefragt.
Nee, haben wir nicht. Auf der haben wir gemacht.
Ja?
Dave hat ja auch auf der Aufnahme so eine ganz fiese, super verzerrte Gitarre, die hinten ganz leise so rummulmt. Wir haben das ein paar Mal live gespielt. Und da hat er die dann auch gespielt. Und das war ganz irre, weil er die dann irgendwie trotzdem leise hingekriegt, aber sehr, sehr verzerrt. Aber so zwei, dreimal. Das war nicht oft. Weil das schon auch ein kompliziertes Lied ist. Man muss sich viele Akkorde merken und so. Und es ist viel, auch diese Picking-Gitarre von mir da vielleicht. Und das ist im Grunde genommen auch eben, man merkt auch, dass es aus dieser Liedermacher-Ecke kommt. Das hat schon was sehr speziell Liedermacher-mäßiges. Das ist nicht unbedingt jetzt so hundertprozentig Rock'n'Roll-kompatibel. Ne? Ich weiß nicht so wie bei Udo Lindenberg zum Beispiel, der ganz klar mehr auch dann auch Rock'n'Roller war. Ne?
Und wir haben hier zum ersten Mal das Schlagzeug mit dem 58er, mit dem SM58 aufgenommen. Nur mit einem. In das Schlagzeug rein. Was ich hinterher als Overdub bei den Grundtracks habe ich Bongos gespielt.
Genau, Bongos.
Und hinterher hatte ich noch einen Overdub. Ach so. Und da haben wir einfach so einen Haken mit dem 58er ins Schlagzeug rein und
pssst. Da hast du dann wie solche Sachen drauf gedengelt
irgendwie, ne? Ja. Damit man das dann irgendwie nach links und rechts irgendwie in die Ecken werfen konnte.
Genau, für die Psychedelic.
Ne? Ja. Also. Ja, Motorcycle Song von Arlo Guthrie, 1989. Die älteste dieser Aufnahmen hier. Auch mit dieser Orgel von mir.
Du hattest ja das letzte Mal schon erwähnt, ne? Das war unsere erste Coverversion. Ich habe mir die Liner Notes, die du geschrieben hast, für die Platte auch nochmal durchgelesen. Und wo du ja auch nochmal sagst, dass die Dispute und Streitereien in der Band mit dieser Coverversion sofort erledigt waren. Ja? Man setzte sich rein und machte es einfach. Ne? Und hat damit im Grunde genommen sich auch eine Form für sich erobert, die dann auch immer wieder zum Tragen kam. Ne?
Ja, die kurzen Aufnahmen, ne? Die ein-, zweitägigen Aufnahmesessions, wo es eigentlich nie Probleme gab. Man hat nicht viel Zeit, geht rein, spielt ein, wie bei der ersten Platte und so. Und eigentlich, ja, das ist, und man hat vor allem nicht so eine wahnsinnige Sache vor sich. Nicht so, wir müssen jetzt 10 Songs auf einmal aufnehmen, sondern eben so dieses, wir nehmen das einen Song und um den kümmern wir uns, ne? So auch bei den Motorcycles, die haben wir in Bremen aufgenommen, in Bremen-Walle, im Studio von Rolf Kirschbaum. Das hieß, ich habe den Namen vergessen von dem Studio, aber
Studio Calling?
Studio Calling, genau, ja, das war das, genau. Ja, und Lothar Gärtner wohnte da oben drüber, der hatte damals sein Strange West Label, über das wir letztes Mal schon gesprochen haben, oder war das vorletztes Mal?
Nee, letztes Mal hatten wir noch kurz drüber gesprochen.
Da hatte der das, da hatte der es noch in Bremen, in diesem Bremer Haus hatte der das Label, in seinem Wohnzimmer eigentlich, ne? Tom Redeker ist als der Typ, der The Perk Presents the Hidden General, Presents the Furious Swamp Rider, das war so ein Sampler, für den haben wir das gemacht. Der macht heute Sirena Records in Osterholz-Scharmbeck. Das ist so ein Re-Release-Record-Label, die machen so, Thirsty Moon spielt ein starkes Hotel in Osterholz-Scharmbeck. Das ist geil. Die bringen so viele seltene Raritäten und so weiter.
Thirsty Moon. Wie lange habe ich das denn schon nicht mehr gehört?
Thirsty, hat wirklich eine Person über Thirsty Moon im Stagges Hotel. Ja? Das ist, Stagges Hotel war so in den 70er Jahren so ein ganz seltsamer so Konzertort in Osterholz-Scharmbeck, wo man aus Bremen extra hinfuhr.
Ich habe Thirsty Moon gesehen als 13-, 14-Jähriger.
Ja. Dann hier Hamburg 75, ne? Das war, da haben wir den Hamburg 75, da haben wir dann den Andreas extra geholt für das Stück. Ne?
Stimmt, der singt
auch. Das war auch, welche Platte war das auch? War das für die?
Das war für eine Single, glaube ich.
Das war, oder? Das war als B-Seite für Delmenhorst.
Genau. Delmenhorst, ja.
Also genau. Bei der Mittelpunkt der Welt. Hamburg 75, Klassiker von Lonzo und Gottfried, Lonzo den Teufelsgeiger und Lonzo und Gottfried aus der Hamburger Szene. Auch Udo Lindenberg verweist hier ganz klar. Lonzo, beide schon tot, leider. Aber den Gottfried haben wir ja noch getroffen. Wir haben es dann ja live gespielt bei 3:09. Mhm, ne?
Mit Gottfried.
Gottfried ist jetzt tot, oder was?
Der Gottfried ist gestorben, ja, vor kurzem.
Okay.
Und wir haben das ja dann live gespielt, auch mit Gottfried zusammen noch bei 3:09. Ja, das war toll. Ja, das war irgendwie schwer.
Es gab noch eine kurze Akkorddiskussion vorher, glaube ich.
Nee, hatte so eine Idee für den Schluss.
Ja, genau.
Aber das war umstritten.
Also, das war umstritten, ich erinnere mich.
Ja, aber das war irgendwie geil. Starker Typ.
Ja, das war, ich habe nochmal gelesen, das war ursprünglich ein Sampler, ne? Auf einem Sampler, der sozusagen die Hamburger Szene ums Onkel Pö herum abbilden sollte. Ne? Und da war, also auf dem Sampler war auch Udo Lindenberg und Truckstop. Und
ja, das hatte für mich als Kind große Bedeutung, weil die Hamburger Szene, das war so das, damals wurde das erfunden, Stadtmagazine zum Beispiel, das war dieses Oxmox oder ja, Oxmox. Die Szene Hamburg war das erste richtige Stadtmagazin, ja. In diesem Sinne und so, das war die Hamburger Szene, das war so ein großes Ding Mitte der 70er und das war eben dieses Lied Hamburg 75, Mensch war das gemütlich, da schien noch ein richtiger Mond in der Nacht, die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. Ne?
Ja.
War der große.
Ja, und Fun Fact, ne, Onkel Pö, ne? Und der letzte Auftritt im Onkel Pö, den haben wir absolviert.
Ja, wir waren die, ne? Letzten. Wir haben
danach wurde die Tür zugemacht und das war's dann.
Genau, ne? Wir haben das Onkel Pö zu Grabe, ja, getragen. Ja, geil. Aber Andreas kam dann, Andreas Dorau hat mitgesungen. War der eigentlich zufälligerweise gerade da, oder haben wir den extra reingeholt?
Den haben wir eingeladen. Der musste
mit ins Bild. Als großen Hamburger, ne, muss man schon bringen. Ja.
Und du hast die Sample Bank, die hast du da ordentlich bedient. Ne? Das ganze Orchester, bis auf die Trompeten, aber viele von den Sachen, die noch mit drin sind im Refrain. Das hast du mit Samples gemacht. Ne?
Wo kam diese komische Pfeife daher? Das ist so eine Piccolo-Pfeife.
Ja, das
ist so Kram.
Volksmusik.
Ja, und das dazu passt dann auch gleich Blaumeise Yvonne, das nächste Stück, weil der hat nämlich Andreas Dora auch mitgesungen, aber das ist auch ein Lied eigentlich von ihm, kann man so sagen, weil er das rausgebracht damals auf der 70 Minuten Musik ungeklärter Herkunft.
Genau.
Und Blaumeise Yvonne, Text von Wolfgang Müller, Tödliche Doris, der alle trifft, da kommt ja alles wieder zusammen.
Ja.
Text von Tödliche Doris.
Man muss auch nochmal sagen, 70 Minuten Musik ungeklärter Herkunft, super Platte.
Also eine Spitzenplatte.
Spitzenplatte von ihm.
Und er hat ja mit Tommy Eckert und der Inga Huppe damals zusammen produziert. Hier ist auch Tommy Eckert, ist auch einer der drei, die für die Musik eingetragen sind. Also Wolfgang Müller, ja. Andreas Dora.
Aber ich glaube,
er
hat nicht mitgesungen, aber der Chor, weil es gibt noch einen Chor. Die Lilith Nussol und die Alexandra.
Die Kinder, die auch bei Der Weiße Hai mitgesungen haben.
Super Effekt, schöne Kinder dahinter, das ist super.
Ja, bei Blaumeise Yvonne, das ist wirklich auch ein ganz tolles Lied, finde ich. Also auch der Text ist spitze, von Wolfgang Müller. Ja. Das Tolle bei Wolfgang Müller ist, man weiß auch immer, dass er das auch eigentlich wirklich so meint. So Blaumeise, beste Freund des Menschen und so. Also das ist einfach so eine Art von Kunstansatz, finde ich. Also die auch direkt so auf diese Tödliche Doris auch damals verweist und so. Dass man das, natürlich kann man das ironisch sehen und so, aber in Wahrheit ist es so, dass es eben auch so gemeint ist, dass es beides ist. Und das ist so eine ganz tolle, finde ich, eine ganz tolle Ambiguität.
Ja, also ich habe mir das Original auch nochmal angehört und man merkt halt, dass es genau beides hat. Also es hat, die Naivität ist eigentlich der Schlüssel für diese Zugänglichkeit, dass man auch so eine Emotionalität hat und dann mitschwingt mit der Melodie und auch dann mit diesen Bildern, die da entstehen. Ja, da geht's ja plötzlich um Gärten, ne? Das ist ja ein ganzes Szenario, was der Wolfgang Müller da beschreibt. Ne? Und es gibt bei Helge Schneider gibt es auch was mit so Blaumeisen, gibt es auch so einen Gag, aber der ist super, also der ist wirklich ironisch und der ist auch eigentlich auch böse. Und das ist hier überhaupt
nicht. Das ist lieb. Das ist
ja, und das ist auch total zugewandt, ne? Also so ein Naturverständnis und so weiter. Und ich glaube, man kann es schnell missverstehen, ne? Weil es so ein bisschen, weil es halt so naiv klingt.
Na gut, ich meine, auf dem Kopf, da ist die blau, gelbe Brust, hell wie die Sonne, gerne nehme ich sie zur Frau. Das ist natürlich bei einer Blaumeise auch problematisch. Also, aber
ja,
also,
ein bisschen immer, Poesie, ein bisschen Freiheit, darf ja sein.
Muss ich
ja
auch mal rein. Ja. Aber das Interessante ist eben, also das Wichtige ist eben auch, und das Gute, dass dieser Text eben von Wolfgang Müller dann für Andreas Dorau gemacht wurde, der ja eh dafür bekannt ist, dass das Thema Mensch und Tier sozusagen, das Verhältnis von Menschen und Tieren zueinander, sozusagen sein ganzes Werk durchzieht. Also Filme wie Schlag dein Tier und so weiter. Also immer geht es eigentlich um Tiere. Ne? So, also ganz, ganz häufig. Und das passt einfach so wahnsinnig gut. Und wenn er das singt, hat das auch, also hält das auch das genau in dieser Schwebe. Ne? Dass man also das in jede Richtung auch sehen kann. Das ist ein starkes, starkes Lied. Und I started a joke. Ja, das ist aber auch eine wichtige Aufnahme gewesen, glaube ich, für die Band, oder?
Ja. Da habe ich eine ganz spezielle Erinnerung. Die hat weniger mit Musik zu tun. Eine kurze Zeit vorher hatten wir in Bremen irgendwie gespielt. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen, ob das irgendeine Tour war oder so. Da habe ich deinen Bruder Bulli kennengelernt. Und ich weiß nicht genau, ist jetzt eine kleine private Geschichte am Rande. Er hatte sich sterilisieren lassen und ich wollte das auch. Und darüber habe ich ihn dann interviewt. Sag mal, du, wie war denn das? Und so, ist überhaupt kein Problem. Ich hab das in der Mittagspause gemacht. Ich bin nachmittags wieder arbeiten gegangen. Habe ich gedacht, okay, mache ich auch so. Und dann haben wir bei dieser Aufnahme, hatte ich diesen Termin um 12.30 Uhr beim Arzt. Und ich musste dann Schlagzeug aufgebaut im Triton, du hast alles aufgebaut und so, Soundcheck gemacht. So, ich muss mal eben kurz zum Arzt kommen, gleich wieder. Und ja, dann bin ich da hin und der hat das gemacht und dann habe ich mich wieder hingesetzt, weil ich dachte, ja, Bulli hat auch gesagt, da kannst du gleich weiterarbeiten, das ist nicht schlimm. Und dann habe ich da noch ein bisschen getrommelt und auf einmal wurde es so nass im Schritt und ich gucke so runter und dann ist mir da eine Naht geplatzt, eine Naht gerissen und Das war dann eine blutige Angelegenheit und ich krieg das irgendwie nicht mehr raus, immer wenn ich dieses Lied höre. Ja,
dann haben wir das zu Ende noch aufgenommen.
Wir haben es bis zu Ende aufgenommen. Ja, ich habe durchgehalten und dann habe ich Bulli später nochmal wieder getroffen, habe ihm das erzählt. Er sagte, was ist denn da bei dir los? Also ich habe Eier aus Eisen, mir ist das nicht passiert, hat er gesagt.
Ja, ich sag dir, also mein Bruder ist halt, was soll ich sagen? Ja.
Wie schaffen wir jetzt die Brücke zu der,
Entschuldigung.
Der Poesie dieses Stückes, I started the joke, ja?
Ja, sagen wir nur kurz die Fun-Fakten. Also es wurde 97 in dem Jahr, in dem Richard Papik sterilisiert wurde, aufgenommen, und zwar für den Sampler We Love the Bee Gees. Das war ein Sampler von Muttermusik oder was das damals war, genau.
War das auch ein Bühnenjubiläum? Für die Beach?
Ich weiß gar nicht
auch noch
mehr.
Mal sowas.
Das war irgendwie so gar nicht besonders populäre Leute dabei, sondern das war irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wer das angeschoben hatte. Das war aber irgendwie in Deutschland entstanden. We Love the Bee Gees. Und wir haben dann eben das I Started the Joke gemacht. Ich glaube, ich hatte das vorgeschlagen, weil ich hatte das öfter mal bei in Hamburg, war ja gerade nach Hamburg gezogen, und immer wenn die Charts-Entry hatten, so machten die mit Charts-Partys, meistens im Karaoke-Keller. Wurde dann immer gerne dieses Lied gesungen. Und ich fand das eigentlich immer auch sehr schön. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das kann man besser als How Deep Is Your Love oder so, habe ich gedacht, jemals für uns, ja.
Das war eine gute Wahl.
Ja, das finde ich auch, ein sehr schönes Lied.
Schönes Lied finde ich auch, ja. Und es ist auch gut gelungen. Es hat eine tolle Atmo, es hat einen tollen Sound hier, finde ich, in dem Ding. Es klingt sehr offen. Und es ist spannend, es macht irgendwie Sinn. Und so richtig nach Bee Gees klingt es auch nicht, eher nach Elements. Ja, wir haben es übersetzen können in unsere Sprache.
Naja, wir haben es vor allem im Dreiertakt gemacht. Das ist im Original im Viervierteltakt. Und wir haben es in so einem Sechsachtel- oder Zwölfachteltakt gemacht. I started a joke, and do, I started the whole, and I started a joke, we started the whole.
Ja, das ist so
triolisch. Wir haben das da also dann umgeändert, weil wir das damit dann besser, weil das irgendwie, das war unser Ding dazu, und das passt eigentlich auch, geht eben auch, ja. Dann,
Von Red Hot Chili Peppers, stimmt, die klingt ganz anders, die Aufnahme. Die haben das ja auch gecovert.
Nee, nicht die, nein, die anderen. Das waren nicht Red Hot Chili Peppers, das waren die anderen. Wie hießen sie? Die Engländer. Aber auch halt welche von dieser harten Fraktion. Warum bin ich immer so schlecht mit Namen? Moment.
Ich dachte, das wären die Shitty Poppers gewesen. Aber dann sind sie es doch nicht.
Faith No More.
Faith No More.
Faith No More.
Stimmt, das war nochmal ein großer Hit.
Stimmt, das meinte ich auch.
Ja. Der hat ja das ist, ich glaube, es gibt aber auch eine Version von Marilyn Manson, kann das sein?
Das kann gut sein.
Bin ich ganz sicher. Aber die von Faith No More ist auch super, die ist gut.
Ja.
Die Started the Joke, das war doch.
Das meinte ich auch.
Faith No More. Von Faith No More, die Coverversion, der große Hit von ihnen. Was? I Started a Joke?
Nein, sicher? Das war nicht so ein großer Hit, aber die haben auch eine Coverversion von I Started a Joke gemacht.
Okay.
Ja.
Gut. You only tell me you love me when you're drunk. Tolles Stück von den Pet Shop Boys. Ganz großartig. Auch eine B-Seite, ne? Von der.
Ja, das haben wir auch für Damn Horse gemacht.
Mhm, genau.
Als B-Seite, also 2005 oder was. Und dann war aber das auch die von der Pet Shop Boys Platte Nightlife. Das ist dann 99 ist die rausgekommen.
Ein todtrauriger Text. Ganz, aber wirklich.
Ja, das ist ein sehr trauriges Lied.
Desaströse Situation, die da beschrieben wird.
Sehr ganz traurig, schlimm, ja.
Also.
Und ich weiß noch, dass der Dirk Bleibohm, dieser Grafiker, der auch die Psychografik gemacht hat, der war ein ganz großer Pet Shop Boys Fan. Und der kam mit der Platte an und sagte, guck mal, hier ist ein Lied drauf, das heißt You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk. Was ist das für ein genialer Songtitel? Finde ich ja auch. Also, das ist ein unglaublich guter Songtitel. Und das kann man dazu nur sagen. Ich glaube, das ist sehr, sehr Bongo-mäßig auch. Ne? Wir haben oft bei diesen Cover-Versionsgeschichten zu Bongos gegriffen.
Ja.
Richard, warum ist das so? Warum bist du da so?
Wir haben das oft dann sogar so gemacht. Bei Last Christmas weiß ich es ganz genau, dass wir sogar die beiden Tracks, die ersten, deine Gitarre und meine Bongos, zusammen eingespielt haben. Wir sind rübergegangen und haben düpp, weil wir eine kleine, schnelle, schöne Version und nicht so eine Band-Rock-Version davon machen wollten.
Ich glaube, dieses nicht an so einen klassischen Band-Sound-Kontext gebunden zu sein in diesen Coverversionsaufnahmen, ne, Ich glaube, das ist der Grund, warum man dann sagt, ach komm hier, Mundharmonika, Glockenspiel, ich nehme mal eine Bongo, eine Mandoline, was auch immer. Also man hat diese Freiheit, weil also auf einer Platte würde man jetzt, man würde die Bongo hinzutun als Percussion, aber man würde jetzt nicht ein Stück, auch, wir haben nicht ein Stück auf einer Platte, wo wir sagen, das spielen wir mit Bongo ein und dann gucken wir mal.
Doch, ja? Haben wir nicht Bongo-Stücke auf den Platten?
Nur als Overdubs.
Ja, sind immer Overdubs-Percussion.
Also wir haben Stücke ganz ohne Schlagzeug.
Ja.
Dann haben wir, ach, wir haben sicher auch mal ein Bongo-Stück irgendwo.
Ja, als Overdub, glaube ich. Aber die
sind, ja, ich glaube auch. Außer bei der SFB-Session, da waren die Bongos.
Ja gut, das war ja auch eine spezielle Session. Das war auch so unplugged-mäßig, ja, so ein bisschen. Ja. Was zwar jetzt
aber
auch
nicht bei regulären Produktionen, glaube ich, eher nicht.
Überhaupt kein Bongo-Stück?
Nee.
Ja, aber was man hier auch merkt dann eben, was, und deswegen auch deshalb, das ist auch wichtig, war, glaube ich, für die Aufnahme der ganzen Platten ab der Psycho eigentlich. Was man merkt ist, dass wir eben, gerade wenn wir hier uns zusammengesetzt haben, für nur einen Tag oder zwei Tage, um so ein Stück, was eigentlich sozusagen einfach so von außen an uns rankommt, aufzunehmen, dass man dann zu ungewöhnlicheren Methoden auch kommt. Mhm. Dass man ganz gerne auch einfach zu anderen Lösungen greift, dass man nicht dieses, wir haben jetzt das Schlagzeug aufgebaut und eingemikt und jetzt werden alle 10 Songs mit diesem Schlagzeug jetzt eingespielt. Erstmal alle Schlagzeuge und danach wird überall der Bass gepflegt und so, sondern dass man im Grunde genommen sagt, okay, was machen wir jetzt mit diesem Lied? Ne? Also was will dieses Lied? Dass man also nicht rein schematisch sagt, muss eben Schlagzeug sein, sondern dass man dann sagt, und ich glaube, das ist auch das, was dann auch bei den weiteren Produktionen dann auch natürlich eine Rolle spielt, dass man sozusagen diese Sicht auf das Spiel, auf das, was das spezielle Lied wirklich will, ne? Dass man das Augenmerk drauf richtet. Aber das bringt natürlich auch eine gewisse, wie soll ich sagen, quer durch den Gemüsegarten-Geschichte ein, was du ja hier auch hast bei so einer Platte. Du merkst ja schon, dass das also, muss auch mal Kompliment an die an Eastside machen, die das damals, da waren wir beide, glaube ich, ne? Wir haben das da mastern lassen. Ich glaube, mit dem Götz oder so, weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Götz war es auch. Und der also schon auch gute Arbeit gemacht hat, um das überhaupt zusammenzubringen. Absolut. So vom Level und so, weil es eigentlich ganz schwer ist, auch die Lautstärken, wonach soll man sich richten, wenn du nicht überall Schlagzeug hast. Ne? Was ist das durchgehende Element, nachdem du die Lautstärke bestimmst? Den Gesang ist auch schwierig. Der singt mal so laut und mal so leise und so, ne? Gerade wenn das Schlagzeug da fehlt. Ne? Naja, ich weiß, You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk ist auch sehr verwandt mit Last Christmas, dem nächsten Stück, was auch so ein Bongo-Stück ist. Auch so eine daddelige Picking-Gitarre von mir. Ja. Und dahinter diese weichen Gitarren, die sich da so reinschmiegen. Weil, also ja klar, wenn du so Bongos hast, musst du alles relativ weich machen.
Ne?
Ja. Ja. Damit du das nicht totschlägst.
Genau, zwei Feedback.
So Distortion. Und
genau,
Ja, das ist ja ganz schön nerdige Musikgeschichte hier. Finde ich eigentlich ganz gut. Last Christmas auch, genau wie You Only Tell Me You Love Me, eines der traurigsten Lieder ever. Ja, eigentlich der Tripper der Radioapparate um die Weihnachtszeit herum. Eigentlich, ne, und man denkt, das ist ja die gute Laune, Quatsch und so. Aber die Wahrheit ist, dass das Lied, muss man mal sagen, hätte man nicht gedacht eigentlich, ne, wenn man sich aber das erstmal anguckt, was, worüber die da singen, oder worüber George Michael da gesungen hat.
Schöner, trauriger
Song. Wahnsinnig traurig, ne?
Ja.
Aber dass sie das auch dann so in den 80ern, also einfach so was mit diesem Playback dahinter, ja, also so irgendwie so, ne? Diese, das hat irgendwie auch so eine Größe, ne, so total, also ne? Als wie wenn es jetzt irgendwie Fiesta Mexicana wäre, wird dann wie die traurigste Geschichte der Welt erzählt, ne, das beeindruckt einen dann schon, finde ich.
Ja, dann Ruf aus der Gruft, auch beim Hören dachte ich, das habe ich auch lange nicht mehr gehört, dachte ich, oh, das ist ja irgendwie hat das so was dattelig Verrücktes, wie so ein etwas größerer Loop, der sich so im Kreis dreht, alles ganz schnell hintereinander, ein Akkord, nächster Akkord. Tolle Gitarre, ne? Das ist ja das einzige Mal, dass du eine Melodiegitarre durchgehend spielst da. Über ein ganzes Stück hinweg.
Die Gesangsmelodie, ja.
Genau.
Ja, nee, klar, das, danke, ja, aber das war die Entscheidung, weil der Text ist, ich fand den Text so doof. Also das ergibt in dem Kontext der Drei-Groschen-Oper gerade noch so einen Sinn, ja. Aber wenn das ohne die Drei-Groschen-Oper ist, das echt, du denkst so, oh, was ist das denn jetzt? Oh. Deshalb ist das eigentlich so, weil es eben so stark Theatermusik ist, ne, das ist schwer, das rauszulösen. Aber so hat es halt diesen Shawarma-Imbiss Charme so ein bisschen, ne? So ein bisschen so Ethno.
Wenn man es nochmal rangehen würde, würde man es wahrscheinlich langsamer spielen, ne? denke ich mal, weil es schon sehr schnell ist.
Ja, heute ist unsere Lieblingsgeschwindigkeit ja auch 72 BPM, habe ich gelesen.
Zwischen 71 und 72.
Ja. Ja, aber, hier, ja, aber dieses Shawarma-Imbiss-Effekt, das natürlich nur, dass du auch ein bisschen Gas gibst, ne? Und du hast ja die Spielste wahnsinnig schnelle, was ist das, Bongos oder was, ne?
Nee, auf dem Floor-Tom. Leider haben sie das im Spektrum auf die falsche Seite gerückt, nämlich nach links, wo die Hi-Hat steht, habe ich gestern gemerkt, aber ist ja egal.
Ach so, ist umgekehrt.
Ja.
Okay. Spielst du denn die Hi-Hat auch?
Ich glaube, ich trete die mit.
Und sind die beide auf derselben Seite oder ist die Hi-Hat dann nach rechts gewandert?
Es ist beides, so ist einfach verkehrt.
Ja gut, aber das ist nicht so schlimm, oder?
Dreht man einfach einen Kopfhörer um.
Aber das ist ja auch nur eine Frage der menschlichen, der gesellschaftlichen Verabredung, dass die Hi-Hat auf der einen und dass die Standnummer auf der anderen
Seite. Oder du bist Linkshändler mal für eine Aufnahme.
Das geht auch.
Das hörst du dir besser nicht an.
Interessant ist bei diesen beiden Sachen, das sind jetzt mal zwei Sachen, die wir ohne Dave gemacht haben. Der konnte damals nicht. Ich weiß nicht mehr genau warum. Es war aber genau es war ja am 10. November 1989, ein Tag nach dem Mauerfall.
Ja, sind wir
ins Trickstudio gegangen.
Mit Gerd,
haben wir Gerd geholt, weil Dave nicht konnte. Der konnte irgendwie nicht kommen. Ich weiß nicht mehr warum. Er hatte irgendwie einen anderen Termin oder was. Das war eine überraschende Ansage. Wir sollten relativ schnell. Das war irgendwie, dass man für die wie hieß die Platte damals? Ballad of Jimmy and Johnny, für die
Satellite Town. Die
genau, weil die wurde dann eben, damals wurden ja diese 12-Inch Maxi-Singles gemacht,
aus Vinyl. Zwei Stücke drauf.
Da mussten auf die Rückseite zwei Stücke. Oder eigentlich mussten insgesamt drei, weil hat man dann nochmal so eine verlängerte Version gemacht, so eine, keine Ahnung was, Club-Mix oder was. Ja. Ach mein Gott, ja, so läuft das dann, ne? Gut, zwei Gitarren, auch das dann 79 entstanden. Als B-Seite für I Started a Joke, weil sie mich dann, also so kommt eins zum anderen. Erst covert man die Bee Gees und dann sagt die Firma, ja, ist doch geil, können wir auch noch extra als Single rausbringen. Mhm. Und das ist eigentlich auch ganz hübsch. Und dann haben wir aber noch das irgendwie, glaube ich, dafür dann nochmal aufgenommen. Und das ist ein Lied, was in Deutschland durch Alexandra bekannt wurde. Zwei Gitarren. Ist aber eigentlich ein amerikanisches Lied, das heißt Golden Earrings und wurde durch Peggy Lee bekannt.
Okay. Denn das ist ja auch wieder so ein Doppelpack hier. Zwei Gitarren, Akkordeon, ne?
Ja.
Und hier auch die beide Stücke, die Instrumentierung, wirklich sehr heftig, ne? Also das ist die so Don't You Ever Come Back.
Gewaltig,
Schiene, ne?
Ja. So, ja, das mit so eine Dekonstruktion von Schlager eigentlich, ne? Dass man sagt, so, man kann so ein Lied, das hat so eine Melodie, kann man auch anders bringen, ohne dass man das deswegen verliert. Und das ist ja auch so. Ich finde auch bei Akkordeon, was ja auch so ein internationaler Welthit war, von Serge Gainsbourg geschrieben und vor allem von Juliette Gréco eben so berühmt geworden. Und in Deutschland auch von Alexandra. Also das war so eine Charlotte, ich meine, wir sind jetzt zusammen, die haben uns ja gerade kennengelernt, die hatte irgendwie sehr gerne Alexandra gehört. Die Schlager, ich fand die auch mal ganz toll. Also schon eine tolle Schlagersängerin, Alexandra. Und diese Lieder sind auch gut. Und auch die Übersetzung finde ich auch gut. Also ich finde, das ist wirklich eine ganz gelungene Sache. Dass man die eben auch einfach spielen kann mit einer Rockband, aber dann eben auch ruhig dann mal zeigen, was auch geht. Und das aber, dass das Lied nicht zerstört, ne? Akkordeon, das kann man eben auch punky spielen, ne? Das ist auch in Genf und so immer gut gelaufen. Also auch bei Leuten, die auf Französisch sprechen, Leute haben sich immer gefreut, wenn wir das mal gespielt haben. Weil das so ein bisschen die zweite französische Nationalhymne ist. Und das dann auf Deutsch zu hören, war für die extrem absurd, ne? Wie bizarr ist das denn? Und dann, ja, Le Vent nous portera von Noir Désir. Weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. 2009.
Auch ein Bonustrack, ne? Für Immer da, wo du bist.
Ja.
Bist nie,
Also ich glaube, ich mochte das Lied immer gern. Ich habe aber da auch wieder mal gemerkt, ich habe es jetzt auch noch mal gehört, ich kann nicht gut auf Französisch singen. Das liegt mir nicht so. Also jemals nicht in diesem Rock-Kontext, kann ich nicht gut. Ich kann ganz gut Französisch sprechen, so geht ganz gut, aber singen nicht. Das wird zu hölzern. Das wirkt auf mich hölzern, wenn ich das mache. Mhm. Also schlimmer als beim Englischen, ich meine, dass man einen Akzent hat und so, ist ja alles geschenkt. Aber man muss, glaube ich, noch mehr sozusagen.
Warum ist das so?
Ich glaube, dass ich einfach, vielleicht einfach, weil ja, die Betonungen sind immer anders, immer hinten. Darum reimt sich ja auch alles im Französischen, weißt du? Hast immer hinten die Betonung und deshalb kannst du ganz viele Wörter miteinander kombinieren. Und im Deutschen ist es halt so, dass im Englischen ist es so, dass es der deutschen Sprache auch vom Klang her näher ist. Mhm. Und ich glaube, das fällt mir leichter. Ich habe einfach zu wenig Übung darin. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Und dann macht man das einmal, weil man denkt, man kann gut Französisch sprechen, dann kann man es auch gut singen. Aber die Wahrheit ist, so einfach ist das eben leider nicht. Ne?
Was mir aufgefallen ist bei der Version, also erstmal tolles Stück, so, ne? Die Komposition ist natürlich, aber dass die deine Rhythmusgitarre und das Schlagzeug verzahnen schön da miteinander. Und das ist so ein klassischer Element, dieses, was aber eigentlich bei anderen Stücken in anderen Rhythmen, so diese Snare-Betonung von der Gitarre, ist hier in so einem sehr laufenden, schnellen Rhythmus, so fließend. Und das ist so ein bisschen wie Blaulicht und Zwielicht in einer anderen, schnelleren Version oder was gibt's hier von der ersten Platte? It's a Cold Outside.
I warm you up.
Ja, I warm you up. Aber in so einer, aber es ist in der, im Habitus ist es sehr ähnlich. Und das ist ganz schön. Das ist auch so gemischt, dass man das hört, wie die beiden so ineinander verzahnen. Und das ist, was so die Grundlage ist, auch für das Stück. Ja, das, deswegen treibt das auch so, ne? Also Komposition bietet es ja an.
Das haben wir uns auch anfangs, glaube ich, ein bisschen ausgedacht.
Es war immer die Frage, ob man das dann zum Beispiel auch einfach vielleicht mal Halftime machen will. Hat aber nicht funktioniert. Kriegt sofort Beton an den Füßen und geht unter, ne? Ja, She Brings the Rain, oder?
Das einzige Ken-Lied, wo im Original kein Schlagzeug dazu gespielt wird.
Ja, das einzige
Lied von Ken, wo kein Schlagzeug gespielt wird.
Ja, und das ist auch das einzige Lied von Ken, wo die sich im Grunde genommen so einer 50er, 60er Jahre Stilistik bedienen. Weil sonst gibt es so eine Stücke von denen gar nicht. Das ist ein ganz eigenartiges Stück von denen, das wir dann wiederum auf eine Art spielen, wie eigentlich liegt uns ja sowas, ne? Also aus den Resten oder sowas, ne? Aber wir haben, ich finde, das ist eine wirklich sehr eigene Version. Und da gibt es auch ein ganz tolles Piano von dir, Sven. Was nämlich die, auch ein bisschen nerdy jetzt, aber was das Rhythmus-Pattern, das Zählen, wann die Eins kommt, auflöst.
Nein?
Ja. Und da gibt es einen Einsatz von der Trompete, der ist auch sehr ungewöhnlich.
Ja, das Stück hat natürlich, was man sagen muss, das tut allen gut sozusagen, dass das Stück so frei ist. Na, du kannst anfangen zu singen, wann du willst. Das läuft einfach und du kannst irgendwann irgendwo anfangen zu singen. Du musst dich nicht um Akkorde scheren und so Kram. Das läuft einfach so durch. Das ist sehr, sehr stark das an die Frühzeit der Elements, wo wir auch viele Stücke hatten. Wenn man nicht weiß, wo man gerade ist, wenn einem der Text nicht mehr einfällt, lässt man es einfach laufen. Und das merkt niemand. Ja, ewig lange Instrumentalteile, die einfach so da sind und wo dann eben solche Sachen passieren. Dann diese Gitarre, genau. Da kommt diese Gitarre und dann kommt, glaube ich, diese Trompete oder so. Und das sind so wie so Einwürfe, die man so macht, genau, die man aber auch weglassen könnte, weißt du so.
Das ist ja, im Grunde genommen hat das so was wie ein gespielter Loop.
Ja, ja, genau.
Also alle Elemente sind so, die laufen durch, die können mal aufhören, die fangen wieder an. Ja. Du bist jederzeit richtig.
Was dann aber durchaus ein starker Verweis eben auch, dass der Kern auch, eine sehr, auch dann doch eben ein typisches Kernstück ist, weil es eine sehr loop-affine Band war. Das hat der René noch erzählt, die hatten ja in diesem großen Studio, wo wir die Psycho aufgenommen haben, da hatten sie ja tatsächlich so Spulen gebaut und so Rollen, dass sie wirklich so unendlich langes Tonband durchs ganze Studio führen konnten, um so langen Loop wie möglich zu haben. Also das sollte so ewig lang sein oder so. Und also diese Art von...
Das war ein Element, da fängt mir noch was ein, das habe ich auch letztens noch mal gelesen, einer der Gründe, warum sie überhaupt diese Art von Musik machen konnten, war, dass Jackie Liebezeit, wenn die eine Session aufgenommen haben, der konnte am nächsten Tag im selben Tempo genauso weiterspielen. Ja. Das heißt, die konnten droppen.
Auch ohne das anzuhören.
Genau.
Der hatte einfach das Tempo
konnten
wieder.
Droppen und dadurch konnten die 20-Minuten-Stücke machen, die eigentlich aus mehreren Stücken, also die haben natürlich viel geschnitten auch und so, aber vor allen Dingen konnte er das durchgehend spielen. Und deswegen konnten die auch schneiden. Da gab es dann keine... Es wurde nicht schneller, nicht langsamer, der blieb bei dem Tempo. Das heißt, sie konnten... Naja, gut.
Heute hört man anders. Hört und wenn man sich heute anders, diese Aufnahme nochmal anhört, dann kann man sagen, super schön dynamisch, Jackie, hast du gut gemacht. Aber diese Millimeter-Exzellenz, die man ihm damals nachsagte, die gibt's eigentlich doch so nicht. Ich meine, er ist immer ein faszinierender Trommler gewesen, wahrscheinlich eins der größten Vorbilder für mich und so, weil er da stundenlang irgendwie so saß. Aber letztendlich war er auch nur ein Mensch und konnte also so.
Ja, ich meine es in Bezug, ich meine nicht auf dieses Statische, ich meine es in dem Sinn, dass es so gespielt ist, dass du drin schneiden kannst.
Ja, gut,
und das ist ja wirklich eine Qualität als Schlagzeuger.
Ja, das, Das wird normalerweise dadurch hergestellt, dass man eben zum Klick spielt. Ja. Und die haben es dann eben nicht gemacht. Die haben gesagt, nee, sowas machen wir halt nicht. Und deshalb sind es natürlich irgendwie auch Brüder im Geiste, ne? Weil nach dem Motto so, nee, also bevor wir das machen, versuchen wir lieber das Tempo so zu treffen. Ja, das finde ich eigentlich genau den richtigen Ansatz. Also wie es die klassischen Musiker ja auch machen. Ich meine, die spielen eine Zeit lang und dann gehen sie ein Stück zurück und fangen nochmal an, weil sie irgendwie was anderes, auch ganz Orchester teilweise, und können das dann schneiden. Ne? Das geht schon. Und da, du hast recht, heute hört man anders, weil heute die Sachen so im Grid irgendwie verortet werden. Dass, aber das macht das eben auch ein bisschen sehr langweilig oder statisch auch. Also ja, finde ich. Fall. Also ein bisschen dasselbe Problem hast du ja eigentlich mit den Autotunern. Mhm. Muss man auch mal sagen. Also wir benutzen ja eigentlich auch keine Autotuner. Weil man kann Autotuner als starken Effekt benutzen, wie jetzt gerade im Trap oder so. Aber oder manchmal auch in der Popmusik, aber oft wird es einfach auch nur benutzt, um Defizite sozusagen bei der Intonation auszugleichen, was aber oft zu so einer Block, so einer Flötenhaftigkeit der Performance führt, ne? Also auch einer gewissen gepflegten Langeweile, ne?
Ich kenne Streicher und Sänger, die machen das heute bei jeder Aufnahme. Bei jeder Aufnahme kommt das einfach automatisch.
Klar, und da wird auch alles auf Tritt geschnitten, das ist halt so.
Ja, ich hatte das tatsächlich das erste Mal bei einem Hamburger Indie-Studio, ich nenne keinen Namen, wo ein Hamburger Indie-Produzent, da waren wir, ich weiß nicht mehr, was wir da aufgenommen haben. Wir waren irgendwie mal in Hamburg zusammen, in diesem Studio, ich sag nicht den Namen.
Wo ich das Schlagzeug nicht dabei hatte.
Und ja, genau, und dann hatte ich da Trompete irgendwas gespielt, und dann meinte der Typ von Studio, von dem ich das nie erwartet hätte, dass er mir mit sowas kommt. Das war gerade so absurd, das war der Ende der 90er. Da war das auch noch relativ neu. Ja, wieso, hier können wir, ich habe hier diesen Autotuner, da können wir deine Trompete schön gerade machen. So, gerade, da gibt es überhaupt keinen Sinn und so. Wieso soll die jetzt gerade sein? Und so, ja, ist doch schön, also schön gerade und so. Nee, will ich nicht. Und so, nee, wirklich nicht? Nein, will ich nicht. Wirklich nicht? Nee, will ich nicht. Das war wirklich komisch, ne? Also, aber wie gesagt, der eine mag das, viele Leute stört das auch, wenn das nicht so ist. Also, viele Leute stört das, wenn das nicht dieses Geleckte oder dieses Gerade hat, ne? Gut, da sind wir ja gleich durch. Also leise rieselt der Schnee, ja klar, Weihnachten haben wir neu schon drüber gesprochen, ne? Hat wirklich gut funktioniert. Tolle Gitarrengeschichten da drin, finde ich, aber auch gute Bläser. Das hat irgendwie, und es wirkt echt so, wie so ein Element of Crime Beat so ein bisschen, durch dieses Dreier-Taktmäßige auch und so, oder?
Absolut, also da mussten wir uns nicht groß irgendwie verbiegen. Ich fand das als Kind ein unheimlich schönes Winter-Weihnachtslied und musste mich dann sehr wundern, dass wir das eines Tages wirklich covern.
Ja, aber ich würde sagen, natürlich könnte man das auch machen wie Roger Whittaker und jedes Weihnachten so eine Weihnachtsplatte rausbringen, ne, mit den ganzen Liedern. Aber ich kann mir das ich kann mir das bei Element of Crime mit Udo Fröhliche eben auch nicht vorstellen. Also Tannenbaum mit Element of Crime, ich wüsste nicht wie. Es geht eben auch nicht mit jedem Lied, ne? Das ist nicht beliebig. Und auch diese Wahl hier, diese Auswahl, das ist auch nicht beliebig, glaube ich. Das hat alles Sachen so, also gibt ja diese Sendung so, der Soundtrack meines Lebens und so, ne, wo die Leute so, im Grunde genommen kann man sagen, sind das alles, diese ganzen so Extrempunkte, zwischen denen so die Band sich so bewegt, oder? Mhm. Ebenso wie das nächste natürlich von den Beatles, Across the Universe, ne.
Das also, war deine Idee? Hast du das? Du hast es mit,
Nee, Richard war das, glaube ich.
Ja?
Das warst du, ne?
Das kann sein.
Das war, glaube ich, deine Idee. Also wir brauchten, dass er da auch noch so ein Kumpel, dass es auch nicht mehr gibt, glaube ich, einen iTunes-Bonus-Track für die Mittelpunkt der Welt.
Genau, das war's.
Also, weil das irgendwie dann irgendwie extra irgendwas, da wurde was. Ja, da wurde irgendwas ausgekunkelt dann mit der iTunes und dann haben gesagt, ja, da hätten wir aber auch noch einen schönen Bonus-Track und so. Und dann haben wir Across the Universe aufgenommen.
Ich habe immer gedacht, das wäre ein Frevel von Beatles, was zu covern. Und das war damals einfach mal der Versuch, es irgendwie doch zu versuchen, wenigstens mal das in den Kreis reinzuwerfen, die Idee. Find und das hat dann toll geklappt. Das ist eine super Version, finde ich.
Also sind die Beatles nicht eine der meistgecoversten Bands?
Ja, aber nicht von uns.
aber vielleicht, weil es auch nicht sonst nur so naheliegend gewesen wäre, weil wir sind doch eigentlich alle mit dem Beatles Songbook aufgewachsen, ja, oder? Ja. Haben wir nicht alle Gitarre, Akkorde gelernt mit Beatles Songbook und so Geschichten? Ja. Das war schon sehr prägend,
ich in den 70ern. Ich habe weiße Album-Songbook geholt, das war sehr schwer, weil ich gemerkt habe, dass ich die Melodien nicht draufkriege. Und mich immer gefragt habe, wie singen die diese Melodien auf diese Akkorde? Vor allem, wenn der Akkord wechselt und der nächste Ton kommt in der Melodie. Ich sage, wie kriegen die das? Dann höre ich mir das immer an und denke, das habe ich doch jahrelang mitgesungen. Wie kann denn das sein? Ja, das erzählt einiges über deren Können. Das klingt, als ob es so einfach von der Hand geht und ist letztendlich doch sehr. Bei dem Stück geht's so, ne? Bei Cross Universe.
Das Gute war, da kann man dann am Ende dieses Nothing's Gonna Change My World endlos spielen, live auch, haben wir öfter mal gemacht, als letzte Zugabe und dann immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und Leute, nach 30 Mal, soll ich jetzt gehen? Soll ich jetzt gehen? Passiert da noch was? Das war schon irgendwie lustig, aber ich habe es selber kaum ausgehalten, muss ich sagen. Und dann haben wir es gespielt mit der höchsten Eisenbahn. Ne? Ja, die hatten wir als Vorgruppe in der Zitadelle.
Genau,
in Spandau. Ja. Und da haben wir gesagt, wollt ihr nicht mitmachen? Also dann haben die da mitgesungen. Bis auf den Bassisten, der hat gesagt, nee, finde ich scheiße. ich singe nicht mit euch. Fand ich irgendwie auch geil. Das war so der Punker der Band. Ich sag, nee, meine ich. Nö, dafür bin ich nicht hier. Das fand ich irgendwie auch gut. Ja. Okay, haben wir das auch mal geklärt? Ja, im Grunde genommen, wie gesagt, viel zu erzählen über die Art, wie es produziert wurde und so, ist, kann man nur am Song und das selbst und das ist eigentlich auch alles gesagt. Beim nächsten Mal wird es dann wieder um eine Platte gehen mit unseren eigenen Songs, nämlich in Podcast Nummer 15 wird es gehen, um die Platte Lieblingsfarben und Tiere. Yeah. Und ich bin sicher, das wird auch sehr interessant. Dann vielen Dank fürs Zuhören bis jetzt und ich sage dir mal auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.